ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Frieden schaffen mit mehr Waffen. Europa rüstet auf.
Angesichts der aktuellen Weltlage und den veränderten transatlantischen Beziehungen ist es schon sehr viel, was die EU da auf dem Tisch hat. Es geht um viel Geld, nur für die Verteidigung. Und damit gehen die anderen dringenden Themen ja auch nicht weg. Auf dem Gipfel wird es wieder mal auch um Wettbewerbsfähigkeit gehen, um einen Haushalt und auch um die Migrationspolitik der EU. Viel Stoff also für ein Treffen, an dem auch UN-Generalsekretär Guterres teilnehmen wird. Und wahrscheinlich zum letzten Mal Bundeskanzler Olaf Scholz.
Angela Merkel hat vor 3,5 Jahren zum Abschied aus Brüssel stehenden Applaus, ein herziges Video und eine abstrakte Skulptur bekommen. Für ihren Nachfolger ist keine größere Zeremonie geplant. Olaf Scholz sagt bei seinem voraussichtlich letzten EU-Gipfel leise Adieu. Ratschef Antonio Costa hat ihn schon vergangene Woche bei einem Besuch in Berlin als treibende Kraft der Einigkeit angesichts beispielloser Herausforderungen gewürdigt.
As a force for unity during unprecedented challenges.
Mit vielen dieser Herausforderungen muss sich der scheidende Kanzler auch bei seinem letzten Europäischen Rat auseinandersetzen. So berät der Gipfel über die weitere Ukraine-Hilfe. Deutschland steuert im laufenden Jahr insgesamt 7 Milliarden Euro bei. Andere große Mitgliedstaaten halten sich zurück. Frankreich, Italien und Spanien sind hoch verschuldet und tragen in Bezug auf ihre Wirtschaftsleistung weniger bei als andere europäische Länder. In der Abschlusserklärung werden die Mitgliedstaaten nochmals aufgefordert, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine dringend zu verstärken. Seitdem US-Präsident Donald Trump die Militärhilfe für Kiew vorübergehend einstellen ließ, versucht die EU noch nachdrücklicher, sich in der Verteidigung eigenständiger aufzustellen. Bundeskanzler Scholz verlangt:
Wir brauchen Regeln, die die gemeinsame Entwicklung und Beschaffung von Rüstungsgütern in der Europäischen Union erleichtern.
Viele EU-Partner haben begrüßt, dass Deutschland als wirtschaftsstärkster Mitgliedstaat dabei vorangeht, indem es die Schuldenbremse lockert und zusätzliche Ausgaben für die Aufrüstung möglich macht, wenn morgen auch der Bundesrat mitzieht. Andere EU-Schwergewichte wie Italien und Spanien sind allerdings weit vom NATO-Ziel entfernt, mindestens 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Die EU-Kommission will ihnen helfen, indem sie den Regierungen Darlehen zu günstigen Bedingungen bereitstellt. Außerdem sollen EU-Länder befristet höhere Schulden für Verteidigungsausgaben machen können. Auch die Debatte über mögliche gemeinsame Schulden flammt wieder auf, wie sie die EU gemacht hat, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Manche Mitgliedstaaten fordern sie, Scholz lehnt sie ab und auch die christdemokratische EVP war bisher skeptisch. Jetzt sagt EVP-Partei- und Fraktionschef Manfred Weber:
Die europäische Verteidigung ist eine hohe Dringlichkeit, wir müssen jetzt den Schritt vorangehen. Und wie wir das in Europa finanzieren, da liegen derzeit alle Optionen am Tisch. Und auch in der EVP haben wir dabei eine lebendige Diskussion.
Die EU-Kommission stellt nicht nur Instrumente bereit, um die geplante Aufrüstung zu finanzieren. Sie macht auch Vorschläge, wie die derart aufgebrachten Summen effektiver als bisher eingesetzt werden könnten. Darüber berät der Gipfel ebenfalls. Das Ziel von Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Bis 2030 muss Europa über eine starke Verteidigungsbereitschaft verfügen. Das bedeutet, wieder aufgerüstet zu sein und die Fähigkeiten für eine glaubwürdige Abschreckung zu entwickeln. Das bedeutet, über eine industrielle Basis zu verfügen, die strategisch im Vorteil ist. Um 2030 bereit zu sein, müssen wir aber jetzt handeln. Dafür sollen Mitgliedstaaten ihre Nachfrage bündeln und Rüstungsgüter möglichst gemeinsam beschaffen. Mit EU-Darlehen unterstützte Vorhaben sollen vor allem Unternehmen in Europa zugutekommen.
In Brüssel ist heute EU-Gipfel, der wahrscheinlich letzte, an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen wird. Jakob Mayer war das in HR Info. Sicherheit auch ohne die Amerikaner. Diese Vorstellung jagt vielen, die in Europa leben, Angst ein. Jahrzehntelang hat sich Westeuropa auf die Freunde in Washington verlassen. Diese transatlantische Partnerschaft war seit Ende des Zweiten Weltkriegs wie in Stein gemeißelt oder eben auch nicht. Donald Trump sieht es anders und die EU muss jetzt selber was tun. Darum geht's heute auf dem Gipfel in Brüssel. Was ist, wenn Trump nicht nur das Interesse an Europa verliert? Was ist, wenn der atomare Schutzschirm der Amerikaner innerhalb der NATO wegfällt? Schon vor Jahren hatte der französische Präsident Macron, dessen Land ja über Atomwaffen verfügt, angeboten, seinen Schutzschirm aufzuspannen. Das kam aber nicht gut an in der EU. Auch Deutschland lehnte das ab. Ich habe mit Maximilian Terhalle gesprochen. Er ist Gastforscher an der Stanford University in Kalifornien und Oberstleutnant der Reserve. Ich habe ihn gefragt, Sie haben interessanterweise auch schon 2019 gefordert, sich nicht länger auf die NATO-Sicherheitsgarantien zu verlassen. Jetzt wird es höchste Zeit, über einen europäischen Atomschutzschirm zu reden?
Es wird allerhöchste Zeit. Es geht um das Jetzt und Hier und nicht um das 2030, 2035, 2040. Es geht eindeutig darum, zu versuchen, dass in Wladimir Putins Verständnis nicht ein Bewusstsein sich entwickelt, dass Europa verletzlich ist, angreifbar ist. Und da spielt die nukleare Frage die zentrale Rolle.
Mhm. Jetzt habe ich Frankreich eben schon erwähnt. Könnte Frankreich die USA denn einfach so ersetzen mit seinen Atomwaffen?
Ja, das könnte es nicht. Die französische Doktrin sagt, dass es nur darum geht, dass Frankreich geschützt wird. Die französische Masse an Nuklearwaffen ist darauf ausgerichtet, einen ersten und letzten Warnschuss bei einer Gebietsübertretung auf NATO-Gebiet zu liefern, um dann strategisch gegen einen Feind zu wirken. All das ist von der schieren Größe her so klein, dass eine wirkliche Abschreckung, wie die Amerikaner es geliefert haben, bisher in keiner Weise möglich ist.
Okay, man muss sich also irgendwie zusammentun. Viel Auswahl hätten wir da nicht. Frankreich und eventuell noch Großbritannien, was ja gar nicht mehr EU-Mitglied ist. Wenn die zusammen den Schutzschirm aufspannten, wie gut wäre das?
Das wäre schon besser, aber auch nicht genug. Und deshalb ist der Punkt letztlich, was Macron sagte, er will ja nicht, dass die Deutschen jetzt denken, naja, jetzt funktioniert das mit den Amerikanern nicht mehr, jetzt könnt ihr unter unseren Schutzschirm kommen, sondern er will von den Deutschen nach vielen, vielen Jahren endlich hören, was könnt ihr auf diesem für euch vielleicht unbequemen neuen Gebiet tatsächlich selber leisten, um die Abschreckungskraft Europas zu vergrößern. So, wir wissen von den Franzosen, es gibt eine ganz vorsichtige Bereitschaft, nuklearfähige Flugzeuge auch in Mitteleuropa, vielleicht sogar nach Polen setzen zu können. Frankreich müsste Teil der nuklearen Planungsgruppe der NATO wieder werden, aber Deutschland müsste vor allem auch liefern. Und das sind entscheidende Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen.
Nun könnte es ja sein, dass es darauf jetzt bald Antworten gibt. Wir stehen vor einem Regierungswechsel. Merz hat schon die Zustimmung zu Macrons Ideen signalisiert, im Gegensatz zum noch Bundeskanzler Olaf Scholz. Ist es vorstellbar, dass dann tatsächlich französische Atomstreitkräfte auch bei uns in Deutschland stationiert werden?
Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir dazu ein klares Ja sagen. Wenn wir in der Form Abschreckung allein im geringsten bieten wollen, müssen wir mit Frankreich hier ins Gespräch kommen, aber vor allem auch überlegen, was hilft wirklich. Eine Rotation französischer Flugzeuge wäre das eine, die nach Polen zu setzen, näher nach Russland, wäre noch besser. Aber nochmal, ich wiederhole es nochmal, das reine Potenzial, die Größe des Potenzials, das Frankreich hat, reicht in keiner Weise aus, um Russland abzuschrecken. Deshalb muss komplementär zu dem noch bestehenden US-Nuklearschirm auch von deutscher Seite Schritte gemacht werden, wie das verbessert werden kann. Also in der Frage Plutoniumanreicherung, keine schöne Frage, aber die muss von Deutschland vorangetrieben werden. In der Frage zum Beispiel der U-Boote, die in Kiel gebaut werden und nach Israel gegeben werden für die nukleare Abschreckung Israels, da müssen wir mehr darüber nachdenken. Wir müssen über die Systeme, mit denen überhaupt Nukleares abgeschossen werden kann, also Raketenbau, darüber müssen wir nachdenken.
In HR Info war das Maximilian Terhalle, Gastforscher an der Stanford University in Kalifornien. Krieg, Aufrüstung, Geld, diese düstere Liste zeigt schon, in was für Zeiten wir leben. In der Ukraine leben die Menschen jetzt schon seit 3 Jahren im Krieg. In Washington regiert ein Mann, der wenig am Hut hat mit Europa und unserer Sicherheit. Und deswegen wird Geld gebraucht für die Verteidigung, für die Aufrüstung. Aus Berlin reist Olaf Scholz zum letzten Mal an. Der noch Bundeskanzler ist ja nur noch wenige Tage im Amt, bringt deswegen auch Verstärkung mit. Und auch wenn er bald nichts mehr zu sagen hat, er ist derjenige, der Milliardenzusagen aus Deutschland im Gepäck hat. Gabor Hallasch aus Berlin.
Olaf Scholz hört zu. Er ist zwar noch Kanzler, doch am Dienstag gehört die Bühne des Bundestages anderen.
Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
Das heißt, das Grundgesetz soll geändert werden. Es geht um hunderte Milliarden von Schulden, die Deutschland aufnimmt, auch für die Verteidigung. Warum? Das begründen an diesem Tag zwei Männer, die bald Verantwortung tragen wollen. SPD-Chef Klingbeil und der mögliche neue Kanzler Merz.
Ich bin stolz darauf, in einem freien und demokratischen Europa aufgewachsen zu sein. Aber es ist jetzt unsere verdammte Aufgabe, dass wir dieses freie und demokratische Europa verteidigen. Und dafür legen wir heute mit diesen Grundgesetzänderungen einen wichtigen Grundstein.
Die Umstände werden vor allem von Putins Angriffskrieg gegen Europa bestimmt. Es ist nämlich ein Krieg gegen Europa und nicht nur ein Krieg gegen die territoriale Integrität der Ukraine.
Sätze, denen auch der Kanzler zustimmen wird. Was der Bundestag entschieden hat, ist etwas Besonderes. Es wird nachhallen. Da sind sich Olaf Scholz und andere einig.
Ich will schon sagen, historischen Entscheidungen.
Historischen stürmischen Zeiten.
Ein historischer Kompromiss.
Das ist tatsächlich ein historischer Tag für die Bundesrepublik Deutschland.
Und mit dieser historischen Entscheidung in der Tasche reist der Bundeskanzler nach Brüssel. Hat sich vorher noch mit seinem möglichen Nachfolger Merz abgestimmt. Beide hoffen wohl auf Schulterklopfen und Lob der anderen.
Diese Beschlüsse sind wichtig, sie sind richtig und sie sind angemessen,
sagt der Bundeskanzler am Abend eines historischen Tages, als er den französischen Präsidenten Macron in Berlin empfängt.
Mit gleich drei Änderungen des Grundgesetzes lösen wir die Fesseln, die uns bislang daran gehindert haben, ausreichend Finanzmittel für unsere Verteidigung auszugeben.
Und die beiden platzieren eine Botschaft in Richtung Moskau, aber auch Washington.
Wir beide sind uns einig, die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Die Ukraine kann sich auf Europa verlassen. Wir werden sie nicht im Stich lassen.
Sätze, die wichtiger erscheinen in Zeiten, in denen in den USA ein Präsident Trump regiert, der auch schon die Militärhilfen für die Ukraine vorübergehend eingestellt hatte und der mit Putin über die Ukraine spricht, ohne die Europäer. Europa will darauf reagieren, plant einen Topf mit ebenfalls vielen Milliarden, Kredite zum Beispiel für Mitgliedsländer, um in die Verteidigung zu investieren. Olaf Scholz betont, es dürfe nichts über die Köpfe der Ukrainer hinweg entschieden werden.
Alle EU-Mitgliedstaaten müssen mehr tun für Verteidigung. Das wird eine der zentralen Aufgaben auf nationaler und europäischer Ebene für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bleiben.
Also für eine Zeit, in der der Kanzler längst nicht mehr Olaf Scholz heißen wird. Doch dieser reist heute noch einmal nach Brüssel, um Weichen zu stellen. Vielleicht das letzte Mal in dieser Rolle. Etwas zum Abschied plane der Kanzler nicht, da sei er hanseatisch zurückhaltend, heißt es. Und in Zeiten wie diesen weiß man ja nie, ob es wirklich sein letzter Gipfel ist.
Es ist EU-Gipfel in Brüssel, vielleicht der letzte für Bundeskanzler Scholz in Zeiten, in denen Europa aufrüstet wie noch nie. Einzelheiten aus Berlin von Gabor Hallas.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Europa rüstet auf, wir hören es die ganze Zeit und unter diese Überschrift kann man im Grunde alles packen, was eben auch heute in Brüssel diskutiert und beraten wird. Auch gestern schon wurde ja das Weißbuch zur Verteidigung vorgestellt. Ich habe mit Nikolai von Ondorza gesprochen, er ist Leiter der Forschungsgruppe Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Meine erste Frage an ihn war, also Europa nimmt richtig Geld in die Hand, bis zu 800 Milliarden Euro für die eigene Sicherheit. Dazu haben dann auch erstmal alle 27 Länder Ja gesagt, aber dann sind letzte Woche die Niederländer ausgeschert und sie lehnen die Pläne ab. Geht's also schon los von wegen einige EU?
Ja, wir sind ja sozusagen in einem Gipfelmarathon. Das heißt, es ist immer nur ein kleines Puzzlestein, was da gesetzt wird. Aber ich glaube, was wir heute und morgen in Brüssel erwarten können, ist nochmal eine sehr entscheidende Aussage. Die Amerikaner, auf die ist nicht mehr Verlass und wir müssen für unsere Sicherheit sorgen. Und daher, glaube ich, wird es vor allen Dingen darum gehen, jetzt die Entscheidung umzusetzen. Also mehr Spielräume zu schaffen, damit die Mitgliedstaaten mehr für Verteidigung ausgeben können. Und da ist Deutschland ja schon vorangeprescht diese Woche.
Selbst wenn wir das jetzt hinkriegen als EU, als 27 Staaten, können wir es schaffen ohne die Amerikaner?
Nun, es kommt darauf an, womit man sich misst. Denn die größte Gefahr geht aktuell von Russland aus. Die haben natürlich ein sehr großes nukleares Arsenal. Aber die Europäer sind von der Wirtschaftskraft, von der Armeestärke um ein Vielfaches größer als Russland. Das heißt, es wird jetzt darum gehen, diese Wirtschaftskraft auch umzusetzen in militärische Stärke, damit man auch als Europa selber sagen kann, nein, nicht Washington und Moskau entscheiden über unsere Sicherheit, sondern wir können hier mitentscheiden und wir haben genug Stärke dafür.
Nun wissen wir, dass Europa ein recht unsteter Verein ist, sage ich mal vorsichtig formuliert. Die 27 Staats- und Regierungschefs sind sich selten einig in allem. Müssen die Europäer vielleicht nicht eine Sicherheitsallianz schmieden, die vielleicht erstmal im Kleinen anfängt? Also eigentlich so wie damals beim Euro, so eine Koalition der Willigen.
Ich glaube, man wird auf zwei Wegen losziehen. Das eine ist erstmal die Rüstungsindustrie aufbauen. Da will man eigentlich als EU gemeinsam voranschreiten. Da sind selbst Länder wie Ungarn dabei. Und dann, wenn es um die konkrete Unterstützung für die Ukraine geht und vielleicht auch militärische Einsätze, da sind ganz klar die Mitgliedstaaten in diesen Koalitionen der Willigen diejenigen, die voranschreiten. Und selbst die Brexit-Briten sind wieder mit dabei. Keir Starmer versucht ja zusammen mit Emmanuel Macron hier eine dieser Koalition zusammenzuschmieden. Und deswegen, glaube ich, braucht man diese beiden Faden. Die Europäer gemeinsam in der Rüstungsindustrie, aber dann bei konkreter Unterstützung eben die einzelnen Staaten.
Wo Sie Großbritannien gerade erwähnt haben, als nicht mehr Teil der EU, heißt das vielleicht, dass der Kreis sogar noch mehr erweitert werden muss, zum Beispiel auch in Richtung Türkei?
Ja, das passiert gerade. Die EU hat gestern auch ihr Weißbuch für Verteidigung vorgestellt und da gesagt, sie will mit immer mehr Ländern auch sogenannte Sicherheitspartnerschaften schließen. Dazu zählt sie die Ukraine, dazu zählt sie Kanada, aber auch Großbritannien und selbst die Türkei nennt sie. Nun haben wir gerade wieder, ich sag's mal, vornehm demokratische Schwierigkeiten in der Türkei. Das heißt, es wird auch darauf ankommen, wie verlässlich die Türkei als Partner ist. Drüber nachgedacht wird aber auf jeden Fall.
Jetzt wird es nun der letzte Gipfel sein, an dem Olaf Scholz als Bundeskanzler teilnimmt. Er bringt aber was mit, was jetzt gerade durch den Bundestag gegangen ist, nämlich eigentlich die Garantie von Deutschland oder zumindest die Zusage, wirklich Milliarden zu investieren in die eigene Verteidigung. Macht sich Deutschland damit wieder sehr beliebt in der EU? Weil es war ja lange Zeit so, dass Deutschland so ein bisschen wie so eine Lame Duck galt und dass andere Länder wie Polen eigentlich die Initiative innerhalb der EU übernommen haben.
Ja, die Erwartungen sind groß. Deutschland galt in der Tat in den letzten 3 Jahren wieder fast so wie der kranke Mann Europas. Nicht richtig zur Führung fähig, die Wirtschaft hat gelahmt. Und diese Milliarden, die jetzt in die Hand genommen werden, werden von den meisten EU-Staaten erstmal positiv aufgenommen. Als ein Deutschland, was wieder investiert, was einen Zug fährt für die europäische Wirtschaft, aber eben auch für die europäische Verteidigung werden kann. Und von daher wird, wenn er dann zu dem nächsten EU-Gipfel wahrscheinlich kommt, wird Friedrich Merz erstmal sehr, sehr offen empfangen, gerade von traditionellen Partnern wie Macron oder auch Tusk in Polen.
Was glauben Sie denn? Wird man da heute beim Gipfel einen entscheidenden Schritt weiterkommen oder wird es dann doch wieder vertagt auf den nächsten?
Ich glaube, es ist eine Marathonstrecke. Man hat jetzt die Entscheidung auf dem Tisch. Die wird man heute sozusagen formell beschließen, wie diese Ideen aus dem Weißbuch zur Verstärkung der Rüstungszusammenarbeit. Aber das ist etwas, was nicht über Nacht passieren wird, sondern ich glaube, für europäische Verhältnisse trifft man sehr schnell Entscheidungen, auch sehr konkret, die man in diesen nächsten Wochen sehen wird. Aber der Aufbau der europäischen Verteidigungsfähigkeit, der wird Monate und Jahre brauchen. Und da muss man sozusagen jetzt den richtigen Anstoß geben. Aber die Vollendung, die muss eben über die nächsten Jahre erfolgen.
Sagt Nikolai von Ondorza von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Was erwartet uns auf dem Gipfel heute? Da geht es ja vor allem um Aufrüstung und Verteidigung.
In Brüssel sprechen heute die 27 Staats- und Regierungschefs genau darüber, denn man muss und will aus der Statistenrolle rauskommen. Auf den großen Bruder USA sollte man sich unter einem wankelmütigen oder unberechenbaren neuen Mann im Weißen Haus ohnehin nicht verlassen. Also, man braucht eigene Verteidigung, viel Geld dafür, aber auch viel Geld für Waffen und Munition für die Ukraine. Stellt sich die Frage, wo das Geld herkommen soll. Kommissionspräsidentin von der Leyen will zwar einen Fonds auflegen, 150 Milliarden Euro schwer, aber in den zahlt ja nicht Brüssel ein, sondern das tun die Mitgliedsländer. Und von denen wiederum tragen gerade Länder in Südeuropa hohe Schuldenberge vor sich her. Was also ist dann die Antwort? Gemeinschaftsschulden? Eurobonds? Für die einen Hoffnung, für die anderen Horror, so Andreas Meyer-Feist aus Brüssel.
Es ist die Zeit der Riesensummen, die noch nicht da sind, für Projekte, die erst noch in die Spur kommen müssen.
We are in an era of rearmament.
Wir sind in einer Ära der Aufrüstung, sagt Ursula von der Leyen.
Whatever it takes.
Was immer es kostet, sagt Friedrich Merz. Geht das am Ende nur über Gemeinschaftsschulden, also über Eurobonds? Der Gedanke dahinter, wenn sich die EU gemeinsam verschuldet, sind die Kreditkonditionen für die einzelnen Länder günstiger. Weil reiche Länder mit guter Bonität den Ton angeben. Wo es doch um die gemeinsame Verteidigung geht, heißt es in Spanien und Italien. Deutschland, die Niederlande und Österreich sehen das nicht so. Am Ende müssten ja vielleicht wir für die gesamte Schuldenlast haften, heißt es hier. Ein Angstszenario, das die EU seit Jahren verfolgt.
Es geht nicht, dass die Schulden vergemeinschaftet werden.
Frau Merkel hat ihr Leben davon abhängig gemacht. Gut, das ist ihre Sache.
Wir haben klare Entscheidungen getroffen.
Angela Merkel, Martin Schulz und Wolfgang Schäuble klingen nach. Ihre Sorgen, mehr Umverteilung, mehr deutsche Haftung. Artikel 125 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU verbietet, dass ein Land für die Schulden eines anderen haftet. Eine Änderung müsste einstimmig beschlossen werden. Und das ist unwahrscheinlich. Und doch gibt es Modelle, das Corona-Wiederaufbauprogramm zum Beispiel, 750 Milliarden Euro. Die EU verschuldete sich 2021 gemeinsam, aber begrenzt. Jedes Land musste nur für den eigenen Anteil haften. Deutschland hätte im Zweifel für rund 188 Milliarden Euro gerade stehen müssen. In Brüssel wollte sich Bundesfinanzminister Jörg Kukies zu diesem Thema bisher nicht in die Karten schauen lassen.
We are constructive, but we really need to see a specific proposal before we say yes to a specific proposal.
Aber hinter den Kulissen ist die deutsche Position klar. Es sei keine gute Idee, Verteidigungsausgaben durch gemeinsame Schulden zu finanzieren. Das sei eine nationale Aufgabe, solange eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik erst noch konzipiert werden müsse. Dazu Warnsignale aus den Niederlanden. Regierungschef Dick Schoof hatte beim letzten Gipfel Ja gesagt zu den Schuldenplänen der EU. Wir hatten eine ausführliche Debatte. Es gab einen Antrag gegen den EU-Aufrüstungsplan. Für mich ist es aber in Ordnung, grundsätzlich Ja zu diesem Plan zu sagen. Er wolle aber nicht, dass die EU-Länder gegenseitig für ihre Schulden haften, und das sei ja nicht ganz ausgeschlossen. Mit diesen Worten wurde Regierungschef Schoof wenig später zurückgepfiffen von Geert Wilders, dessen Partei die stärkste im Parlament ist und die Regierung in einer Koalition mitträgt. Ich sage Ihnen, dass wir den Problemen nicht ausweichen wollen. Wir wollen weder den Verteidigungshaushalt noch die Ukraine-Hilfen gefährden. Aber die Menschen müssen sehen, dass das alles finanzierbar ist und dass wir uns nicht von dem distanzieren, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben.
Abstand nehmen von dem Hauptlinienakkord.
Ein Nein der Niederlande wird nichts mehr ändern am Gesamtpaket der EU, wohl aber an den Finanzierungsoptionen der Zukunft. Für Eurobonds oder Gemeinschaftsschulden stehen die Signale mehr denn je auf Rot.
Seid umschlungen, Milliarden. Unter dieser Überschrift hat Andreas Meyer-Feist und seinen Beitrag überspielt über die Diskussion zur gemeinsamen Schuldenaufnahme in der EU.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.